Da geht es aber auch darum, dass wenn man Rassismus sieht, dass man sich aktiv dagegen einsetzt. Und das sind halt Werte, die ich auf jeden Fall teile.
Wir sind alle gleich und es ist egal, wie wir aussehen und es ist egal, woher wir kommen, sondern wir sind alle eine Menschheit.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Ich und Wir Jugendpodcast von SOS Kinderdorf. Ich bin Julina.
Und ich bin Jeremias. Heute haben wir eine besondere Folge für euch vorbereitet, denn es geht um etwas, das uns alle betrifft. Unsere demokratischen Werte. Ein Thema, für das ich sehr doll brenne und ich freue mich schon sehr, sehr lange auf diese Folge.
Oh ja, ich freue mich auch auf die Folge und Jeremias, man sieht schon richtig, dass du ganz aufgeregt bist und es kaum erwarten kannst, über das Thema zu sprechen und es ist ja auch wirklich ein wichtiges Thema heute. Und weil ich weiß, wie sehr du dich darauf freust, darfst du jetzt auch gerne mal dein Wissen direkt auspacken. Ich glaube nämlich, wir sollten erstmal damit anfangen, was eigentlich hinter diesem Wort Demokratie steckt, oder?
Absolut. Also das Wort Demokratie kommt aus dem Griechischen und setzt sich aus Demos, was Volk bedeutet, und Kratos, was so viel wie Macht oder Herrschaft bedeutet, zusammen. Also wörtlich Herrschaft des Volkes. In einer Demokratie entscheiden also die Bürgerinnen und Bürger über Gesetze und wählen ihre Vertreterinnen und Vertreter in freien und fairen Wahlen.
Und diese demokratischen Systeme, die kennen wir zum Beispiel aus Ländern wie Deutschland, Kanada oder Japan. Und da dürfen Bürgerinnen und Bürger eben regelmäßig ihre Stimme in Wahlen abgeben und sie haben die Freiheit, ihre Meinung zu äußern. Auf der anderen Seite gibt es Länder wie Nordkorea oder Saudi-Arabien, in denen keine echte Demokratie herrscht. Dort liegt die Macht in den Händen einiger weniger Personen und die allgemeine Bevölkerung hat nur sehr begrenzte Möglichkeiten, Einfluss auf die Entscheidungen der Regierung zu nehmen.
Und genau deshalb sollte es uns allen so wichtig sein, sich das nochmal bewusst zu machen, mit welchen Privilegien wir hier in Deutschland leben können. Jede und jeder hat das Recht mitzuentscheiden, sei es durch Wahlen oder andere Formen der Beteiligung. Es geht um Freiheit, Gleichheit und Solidarität.
Und genau das sind Werte, die so wichtig sind, weil sie eben das Fundament einer Gesellschaft bilden, in der jeder Mensch respektiert wird und die gleichen Chancen hat, seine Meinung zu äußern und an Entscheidungen teilzuhaben. Prinzipiell ist es nicht so, dass irgendwann mal eine Person gesagt hat, so, das sind die demokratischen Werte und das bleibt jetzt auch so, sondern die haben sich im Laufe der Geschichte durch philosophische Überlegungen, politische Theorien und auch revolutionäre Bewegungen entwickelt und wurden dann in verschiedenen historischen Dokumenten, Verfassungen und internationalen Abkommen verankert.
Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit. Dann gibt es noch den Pluralismus, der die Vielfalt an Meinungen garantiert. Die Rechtsstaatlichkeit, die die Macht der Regierungen durch Gesetze begrenzt. Oder die Toleranz, die den respektvollen Umgang mit unterschiedlichen Lebensweisen achten soll. Und jetzt kommen wir auch zum Knackpunkt.
Ja, überall auf der Welt passieren nämlich gerade Sachen, die uns zeigen, wie schnell Dinge eben aus dem Ruder laufen können, wenn wir nicht aufpassen. Und wie schnell eben nicht nach diesen Werten gelebt wird. Egal, ob es um Fake News im Internet geht, die uns alle verwirren, oder darum, dass Leute wegen ihrer Herkunft oder Meinung ausgegrenzt werden. Und das sind dann echte Challenges für die Demokratie.
Aber hier kommt auch die gute Nachricht, denn es gibt Leute wie unsere Gäste heute, die zeigen, dass man was persönlich bewegen kann. Calogero mit seiner Musik, die uns zum Nachdenken bringt, Saif, der dafür kämpft, dass Schule ein cooler Ort für alle ist, und Dinch, der jungen Leuten hilft, ihren eigenen Weg zu gehen.
Ja, und das sind keine fiktiven Superhelden, sondern echte Helden des Alltags, die uns durch ihre Geschichten zeigen, dass jeder von uns was für die Demokratie tun kann.
Heute wollen wir euch zeigen, dass es nicht nur darum geht, was falsch läuft, sondern was jeder von uns richtig machen kann. Und das macht auch Saif. Mit gerade mal 18 Jahren setzt er sich jeden Tag dafür ein, dass die Schulen in Deutschland zu einem besseren und sicheren Ort werden. Nach seinem Abitur begann er einen Vollzeitjob beim größten Schülernetzwerk Deutschlands. Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage. Das sich mit über 2 Millionen Schülerinnen und Schülern gegen jede Form von Diskriminierung an Schulen einsetzt. Hi Saif!
Ja, schön, dass du da bist. Ich weiß noch, an unserer Schule war auch so ein Schild mit Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage. Und ich frage mich aber wirklich, ob alle wissen, was da eigentlich dahinter steckt. Was ist denn genau die Aufgabe bei Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage?
Bei Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage geht es vor allem darum, die Schule zu einem rassismusfreien Ort zu machen und eben alle Ungleichwertigkeitsideologien zu überwinden. Da zählt zu Rassismus, jegliche Form von Diskriminierung, Klassismus. Also da gibt es wirklich endlos viele. Und dabei unterstützt eben Schule ohne Rassismus nicht nur durch ein Schild am Schulgebäude natürlich, das ist nur nach außen hin ein Symbol für alle, die auch an so einer Schule vorbeilaufen, sondern vor allem mit Workshops, mit Schülerinitiativen, mit Schüleraustausch. Das ist das, was wirklich die Schulen bewegen soll.
Schon sehr, sehr wichtig, also vor allem die innerschulische Arbeit. Aber was mich auch erstmal interessiert, ist vielleicht auch ein bisschen vorne anzufangen. Was hat dich denn motiviert, dich so stark für ein friedvolles, soziales Miteinander einzusetzen? Und woher kommt diese Motivation?
Zum einen bin ich ja nicht so lange aus dem Schulleben raus, wodurch ich noch so eine gewisse Verbundenheit mit dem Schulleben habe. Auch dadurch, dass ich in meinem letzten Jahr an der Schule in meiner 12. Klasse während meinem Abi Schülersprecher war und da die Schüler meiner Schule vertreten habe. Das heißt, ich habe mitbekommen, mir wurden Rassismuserfahrungen, Diskriminierungserfahrungen mitgeteilt. Aber ich habe, um ehrlich zu sein, sowohl in jüngeren Jahren als auch in älteren Jahren auch meine eigenen Rassismus- und Diskriminierungserfahrungen gemacht. Und die nutze ich irgendwie für mich persönlich als Antrieb, der Sache wirklich mit Herzen nachzugehen.
Was sind denn das so für Geschichten, mit denen Schüler und Schülerinnen häufig auf dich zukommen?
Also in der Schulzeit waren das vor allem Geschichten, die mit dem Thema Benotung zu tun hatten. Also, dass da Schülerinnen oder Schüler mit Migrationshintergrund teilweise unfair benotet werden oder sich unfair benotet fühlen. Dann gab es auch einige Ausrutscher von Lehrerinnen teilweise, die wirklich gezeigt haben, dass da Ungleichwertigkeitsdenken dahinter steckt. Und das hat mich auf jeden Fall belastet, sowohl in meiner vorherigen Schulzeit auch als auch in meiner Zeit als Schülersprecher. Aber eben durch die Funktion als Schülersprecher hatte ich ein bisschen Rückhalt, um das Thema ansprechen zu können.
Ja, richtig stark, muss ich echt sagen, weil gerade die Schule soll ja so ein Safe Place auch einfach sein für Kinder und Jugendliche. Und wenn man da dann mit Diskriminierung zu tun hat, dann ist das ja einfach absolut nicht in Ordnung. Also richtig gut, dass du dich dafür einsetzt. Du hast auch gesagt, dass du selber Erfahrungen damit machen musstest. Magst du davon auch ein bisschen erzählen?
Ja, also mich hat das vor allem so in jüngeren Jahren, ich sag mal in Grundschulzeiten geprägt, wo es da wirklich einige Lehrerinnen gab, die sehr klare oder sehr eindeutige Äußerungen geäußert haben. Man kann das auch ruhig rezitieren. Ich finde, man sollte daraus lernen. Da gab es teilweise Aussagen von Lehrerinnen wie, aus dir wird sowieso nichts. Das kann erstmal breit verstanden werden. Das kann man verstehen, wie man will. Aber auf die Nachfrage hin, warum aus mir nichts werden würde, kam die Aussage, weil deine Eltern aus dem Ausland gekommen sind oder weil du der Sohn derer bist, die sowieso aus dem Ausland kommen. Also da gibt es Sachen, wo man wirklich nicht glauben könnte, dass die gesagt werden. Also ich glaube, das ist nicht das größere Spektrum beim Thema Rassismus, aber es ist auf jeden Fall auch das, was vorkommt.
Wie kamst du dann aber schlussendlich auf die Idee, deine Schule, also diese Schulgemeinschaft bei Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage anzumelden? Also was hat dich da dazu bewegt?
Ich habe mich darüber informiert, da gab es auf der Homepage so eine 10-Schritt-Anleitung, die habe ich noch ganz gut im Kopf, um Courage zu Schule zu werden und warum das überhaupt wichtig ist. Und um ehrlich zu sein, kann man sagen, ich habe mich absolut in den Werten gesehen. Ich habe meine Schule in den Werten gesehen. Wir haben das dann der Schule vorgestellt. Worum soll es überhaupt gehen? Warum sollten wir Teil des Netzwerkes werden? Und die Abstimmung hat gezeigt, 84% der Schülerinnen und Schüler, aber auch der Schulgemeinschaft, weil ja alle abgestimmt haben, waren dafür, dem Netzwerk beizutreten.
Was waren das dann für Werte? Kannst du die noch so aufzählen? Was hat dich da so angesprochen vor allem?
Also auf dem Abstimmungszettel waren im Prinzip 3 Kernaspekte, die die Schülerinnen und Schüler gesehen haben. Und das war das sogenannte Selbstverständnis bei Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage. Also da geht es darum, dass man sich vor allem einsetzt, Workshops gegen die Überwindung von Rassismus und jegliche Form von Diskriminierung zu veranstalten. Da geht es aber auch darum, dass wenn man Rassismus sieht, dass man sich aktiv dagegen einsetzt. Und das sind halt Werte, die ich auf jeden Fall teile.
Was waren dann aber die tatsächlichen Änderungen, die man gespürt hat? Und hattest du das Gefühl, obwohl es dieses Selbstverständnis gab mit diesen 84%, dass es die Situation an der Schule noch mal ein bisschen besser gemacht hat? Wie ist da dein Eindruck?
Also ich finde es tatsächlich nicht selbstverständlich an Schulen, dass darüber geredet wird. Und ich habe auch meine Erfahrungen mit Schulen gemacht, die das Thema ungerne thematisieren, die das erst relativ schnell unter den Teppich kehren. Und durch so eine Mitgliedschaft schafft man wirklich den Raum, den Schülerinnen den Austausch zu gewähren, den Lehrerinnen den Austausch zu gewähren über das Thema Rassismus. Und das hilft dann eben auch bei der Beseitigung von Rassismus, wenn man überhaupt diesen Raum geschaffen hat.
Was würdest du denn jetzt Kindern und Jugendlichen, die jetzt gerade auch noch in der Schule sind, raten? Also wenn die sich auch dafür einsetzen möchten, dass es weniger Diskriminierung gibt an Schulen.
Es kann damit anfangen, eine Initiativgruppe zu bilden. Also ich kann mich noch erinnern aus Schulzeiten, wir hatten eine Antidiskriminierungsinitiative. Die kam auch vor dem Eintritt in das Netzwerk Schule ohne Rassismus. Schülerinnen und Lehrerinnen haben sich in einer AG zusammengetan, um über das Thema zu reden, sich über das Thema auszutauschen. Inwiefern ist Rassismus, inwiefern ist Diskriminierung an unserer Schule präsent? Das ist schon der erste Schritt, den man machen kann. Und weitere Schritte sind dann beispielsweise auch der Beitritt in das Netzwerk Schule ohne Rassismus. Viele Schülerinnen und Schüler, viele Lehrerinnen und Lehrer sind sich einig, dass das die Werte sind, die sie sich für ihre Schulgemeinschaft wünschen und dass sie keine Diskriminierung an ihrer Schule wollen. Und da habe ich, um ehrlich zu sein, gelernt, dass Schülerinnen und Schüler vor allem, die den größten Teil der Schulgemeinschaft bilden, wirklich nur einen kleinen Anstoß brauchen, um bewundernswertes Engagement zu zeigen. Ich meine, ich sehe hier Abstimmungsergebnisse von 95%, von 98%. Und das ist ja ein klares Bekenntnis zu den Werten, die wir uns alle in der Gesellschaft wünschen und die letztendlich auch ein Stützpfeiler der Demokratie sind.
Ist es für dich dann auch nicht total bereichernd, jetzt da zu arbeiten in dem Netzwerk und solche Erfahrungen zu machen?
Auf jeden Fall, es erfüllt mich mit Freude, Schülerinnen und Schüler aktiv zu sehen. Und das kann ich ja vor allem bei den Veranstaltungsformaten nochmal selbst sehen. Also ganz viel passiert hinter dem Schreibtisch, im Kontakt, am Telefon. Aber dann gibt es ja auch die Veranstaltungsformate, wie das Aktiventreffen, was die Landeskoordinationen veranstalten. Und da sieht man die Schülerinnen und Schüler, die Lehrerinnen auch persönlich und sieht es dann, wie motiviert sie dem Thema eigentlich nachgehen? Und das erfüllt einen auf jeden Fall.
Hast du denn noch konkrete Wünsche oder Pläne für die Zukunft und auch deine Zukunft? Also wie möchtest du dich weiter engagieren? Was würdest du gerne sehen in unserer Gesellschaft?
Also es wäre ja wirklich das höchste Gut, eine Gesellschaft zu haben, die frei von Rassismus ist, in der wirklich das Gleichwertigkeitsdenken gilt, weil das würde vieles verändern. Und das ist auf jeden Fall ein Ziel, was ich mir wünsche. Wie ich mich da weiter engagieren will, ist dann auch so eine Sache für sich. Also ich bin jetzt auf jeden Fall dann mit einem Medizinstudium beschäftigt, was auf jeden Fall anspruchsvoll ist. Aber ich verfolge das weiterhin. Also viele Menschen habe ich auch getroffen, die mir gesagt haben, dass das nicht vereinbar ist miteinander. So, ich sag mal, politischen Einfluss in Richtung Diskriminierung zu nehmen und so ein Medizinstudium, aber ich lasse mich da eigentlich nicht kleinkriegen und bin mir sicher, dass auch weiterhin während anstrengender Tage man so einem Thema nachgehen kann und das werde ich auch weiterhin tun.
Also Seif, ich würde wirklich sagen und behaupten, dass du es deiner Lehrerin richtig gezeigt hast. Aus dir ist was geworden. Ich meine, anstehendes Medizinstudium und so ein Wahnsinnseinsatz und Engagement, damit wir diskriminierungsfreie und rassismusfreie Schulen hier in Deutschland haben. Also wirklich Hut ab und danke, dass du da warst und deine Erfahrungen und deine Arbeit mit uns geteilt hast.
Danke, ich habe mich auch gefreut, da zu sein und ich freue mich auch, dass das Thema auch bei euch im Podcast thematisiert wird. Auch das erfüllt mich auf jeden Fall mit Freude.
Und wir haben noch mit Sanem Kleff, der Direktorin von Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage, gesprochen. Und sie hat, wie ich finde, genau die passenden Worte gefunden und freut sich echt unfassbar darüber, dass immer mehr Schulen Teil des Netzwerks werden.
In einer Zeit, wo Rechtsextreme meinen, dass sie ungehindert immer stärker werden könnten, gerade da ist es uns sehr wichtig und wir freuen uns sehr zu sehen, dass an den Schulen, die im Netzwerk mitmachen, so viele Menschen sich dem widersetzen und sagen, nein, wir stehen ein für die Menschenrechte, für die Demokratie und für die Gleichwertigkeit aller Menschen.
Und wenn ihr mehr über das Netzwerk erfahren wollt, dann schaut einfach im Netz unter schule-ohne-rassismus.org. Und ich finde es echt mega, wie sich Seif erst an seiner eigenen Schule für ein friedliches und soziales Miteinander eingesetzt hat und es mittlerweile einfach hauptberuflich für tausende andere Schulen in ganz Deutschland macht. Wirklich Respekt.
Und genau den Respekt hat unser nächster Gast auch verdient. Ihr kennt ihn vielleicht als Kali Musik aus den sozialen Medien. Dort ging er vor ein paar Jahren mit gerade mal 17 Jahren mit seinem Song Wunden viral.
Egal ob Schwamm, Seestern oder Tintenfisch, wir sind eine Fam, Jude, Moslem und auch Christ.
Jedes Leben zählt, wir sind alle gleich. Ausgrenzung, wie kann das sein? Eine Menschheit schwarz oder weiß, dick, dünn, groß oder klein.
Egal ob Schwamm, Seestern oder Tintenfisch, wir sind eine Fam, Jude, Moslem und auch Christ.
Jedes Leben zählt, wir sind alle gleich. Ausgrenzung, wie kann das sein? Eine Menschheit schwarz oder weiß, dick, dünn, groß oder klein.
Ja, allein die Hook sagt ja eigentlich schon alles aus, ne? Richtig cool.
Auf jeden Fall. Und auch so vom Beat her mega, mega. Und ich finde auch so dieser Vergleich, so egal ob Tintenfisch, also diese SpongeBob-Welt mit der realen Welt so zu vergleichen oder so da die Parallele aufzuziehen, richtig gut.
Mhm. Ja, und du sagst es schon, da ist die deutsche Synchronstimme von SpongeBob Schwammkopf dabei. Aber dazu gleich mehr. Mittlerweile ist Calogero 20 Jahre alt und ziemlich breit aufgestellt und thematisiert gesellschaftliche Probleme auf ganz verschiedene Art und Weisen. Wir freuen uns unfassbar, dass er heute den Weg aus Berlin auf sich genommen hat und bei uns zu Gast ist. Hi!
Ja, erstmal vielen Dank. Ich freue mich auch, heute hier zu sein. Das ist mir eine sehr große Ehre. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, was wir heute hier so thematisieren werden und freue mich auf die Themen, die ihr bereitgestellt habt.
Ja, cool. Also bevor wir gleich darüber sprechen, was du aktuell vielleicht für Projekte hast, lass uns nochmal über deinen Song Wunden sprechen. Der wurde mittlerweile über 300.000 Mal auf YouTube geklickt und ist auch im Radio gespielt worden. Was macht es jetzt mit dir, wenn du so an die Zeit zurückdenkst, wo du den Song geschrieben hast?
Unglaublich. Also der Song bedeutet mir heute noch sehr viel. Ich war noch sehr jung und habe mich schon mit sehr jungen Jahren, glaube ich, mit den Thematiken einfach beschäftigt, die mich damals so, ich habe meine Gefühle und Emotionen in meinen Liedern, wollte ich sie irgendwie widerspiegeln. Und ich habe damals angefangen, Social Media zu machen und hatte dort den ersten Shitstorm gehabt und die ersten Wunden quasi, so auch wie der Song heißt. Und für mich war es einfach wichtig, diese Werte und diese Thematiken in einem Song, womit sich halt andere Menschen identifizieren können, halt dort zu verpacken und eine Message quasi damit zu geben, genau. Aber zu der Frage, was es mit mir macht, also klar, es ist immer noch unglaublich, jetzt 4 Jahre später den Song zu hören und immer noch zu wissen, dass es heute noch ein großes Thema ist. Also auch 4 Jahre später ist es immer noch ein wichtiges Thema. Und ich glaube auch, dass dieses Thema nie unwichtig werden wird. Und deswegen freue ich mich immer wieder, diesen Song zu hören. Und genau.
Also genau, ich hätte nochmal so 2 Fragen. Einmal, wie bist du auf die Idee gekommen, die Synchronstimme von SpongeBob mit ins Boot zu bekommen? Und wie bist du damals auf die Idee gekommen, diesen Song zu schreiben?
Ich habe überlegt, wie kann ich da irgendwie ein breites Publikum erreichen mit so einer Message, weil ich weiß einfach, wie unsere Gesellschaft ist, dass sich viele Leute sich einfach sowas nicht anhören möchten, also so Probleme vor allem auch. Und ich wollte aber trotzdem, ich wollte nicht leise sein, ich wollte mich stark machen für ein Thema, was mich selber auch sehr am Herzen liegt. Und da dachte ich mir, okay, wie kann ich da ein großes Publikum erreichen? Und ich habe den Santiago auf dem Influencer-Event damals kennengelernt, im Backstage-Bereich. Und wir haben uns einfach auf Anhieb gut verstanden gehabt. Und er war sehr schnell davon überzeugt, auch von der Message und auch von den Werten, die in dem Song vermittelt werden, sodass ziemlich schnell klar wird, dass da ein gemeinsames Projekt entsteht.
Daran vielleicht angedockt, weil du schon von Werten gesprochen hast. Um welche Werte würdest du sagen, geht es in deinem Song aus deiner Sicht?
Ja, also um die verschiedensten. Also ich glaube, die Grundmessage ist ja, dass wir Menschen alle gleich sind. Ich habe den Song versucht, halt so in einer Sprache zu schreiben, den auch kleinere oder auch die jüngere Zielgruppe und die jüngere Generation halt auch versteht. Denn auf TikTok und Co., wo ich halt aktiv gewesen bin, da habe ich auch eher die jüngere Zielgruppe angesprochen gehabt. Und deswegen halt auch so, egal ob Schwamm, Seestern oder Tintenfisch, ich meine, das versteht jeder. Jeder, der SpongeBob irgendwie guckt oder kennt, der weiß direkt, was damit gemeint ist. Und die Grundmessage, also so wie ich mir den Song damals vorgestellt hatte, ist so, dass ich, also wenn man das Musikvideo anguckt, sieht man, ich bin quasi der Mensch. Und anfangs haben wir so einen Gesprächspart, wo ich quasi mit SpongeBob spreche. Also SpongeBob ist dann quasi der Schwamm halt. Und ich als Mensch erzähle ihn halt von den Problematiken hier auf der Welt, also auf der Oberfläche. Und er erzählt mir halt, dass es unten im Meer quasi viel friedlicher ist. Und das war auch so mein Ziel irgendwie, das irgendwie so zu verpacken, dass es alle verstehen können. Also egal, ob man erwachsen ist oder egal, ob man 6 Jahre alt ist. Und so habe ich das halt versucht, diese Werte von wir sind alle gleich und es ist egal, wie wir aussehen und es ist egal, woher wir kommen, sondern wir sind alle eine Menschheit, wir sind alle eine Fam, eine Familie. Genau, das ist so mein Grundgedanke damals gewesen und ich glaube, das haben wir auch ziemlich gut umgesetzt.
Das versteht jeder und ich finde es voll schön zu sehen, wie man einfach durch so Kreativität und Musik oder Kunst, es gibt so viele verschiedene Wege, um die Message rüberzubringen und das Thema irgendwie, in den Umlauf zu kriegen.
100%. Ich habe den Song 2020 gedroppt gehabt. Da hatten wir die ganz große Black Lives Matter Bewegung gehabt. Das kam genau zu dem Zeitpunkt auch. Und da war ich ja auch betroffen. Also ich als Teil der Black Community war ja auch eine sehr spannende Zeit für mich. Also ganz Social Media ist geplatzt. Alle hatten auch die Faust als Profilbild. Ich war sehr beschäftigt damit auch, so mental. So okay, ich bin auch irgendwie ja Teil dessen und auch betroffen. Und deswegen auch dieser Part so, ja, ich kann es selber nicht verstehen, was hier gerade passiert. Und dann fange ich ja an mit dem Part, da geht es ja darum, dass ich haufenweise Wunden in mir trage, die halt auch damit entstehen. So, weil wenn man halt viel Diskriminierungserfahrungen halt macht oder gemobbt wird, dann trägt man ja auch einzelne Wunden mit, die dann bis ins Erwachsenenalter noch anhalten. So, und deswegen habe ich mich auch für den Songtitel Wunden entschieden, weil ich dachte, das ist so aussagekräftig, dass jeder Mensch, der irgendwie Erfahrungen damit gemacht hat, trägt halt gewisse Wunden in sich.
Du hast ja auch jetzt gerade irgendwie vor allem das Wort Betroffenheit, Identität mit dem Thema schon erwähnt und wir hatten ja auch vorhin mit Seif gesprochen, über Rassismus in Schulen gesprochen und die Frage wäre einmal, hattest du Erfahrung damit selbst in deiner Schulzeit gemacht?
Definitiv. Ich mache ja Medienkompetenz-Workshops an Schulen. Also mir geht es überwiegend darum, wir wissen, wie digital die Gesellschaft geworden ist einfach. Und mir geht es darum, quasi den Jugendlichen und den Kindern ein Tool an die Hand zu geben, wie sie, also die Tools sind ja schon da, aber halt quasi ein Mittel an die Hand zu geben, wie sie verantwortungsbewusst voller mit dem Netz halt umgehen können. Ich als Influencer damals habe leider die Erfahrungen selber machen müssen. Also es gab niemanden, der mir da irgendwie gezeigt hat, auf was ich achten muss oder auf welche Gefahren ich vielleicht achten sollte und habe mir quasi alles selber beigebracht und habe dann meinen ersten Shitstorm gehabt. Meine Adresse wurde damals geleakt. Ich wurde beleidigt, auch von der Rechten, also von den Rechten auch und so. Und ich habe mich in dem Zeitpunkt sehr hilflos gefühlt, sodass ich jetzt mit 20 halt gesagt habe, okay, ich möchte was tun. So, ich kann nicht einfach zu Hause sitzen und zugucken, wie die Gesellschaft den Abgrund heruntergeht, sondern diese Sensibilisierung auch schon bei jüngeren Leuten zu machen, also so ab Grundschulalter, die haben alle schon ein Handy, benutzen alle Instagram und TikTok und da ist es mir gerade auch wichtig, dann dort halt einzugreifen und dort halt irgendwie ja, etwas zu bewirken.
Wie geht man denn auch mit diskriminierenden Kommentaren im Netz um?
Was ich dem beibringe, ist so ganz wichtiges Thema Fake News auf jeden Fall, aber auch so die alltäglichen Gefahren, wie zum Beispiel, ich habe heute eine Nachricht bekommen von Post, dass meine Zustellung nicht erfolgen würde, aber ich habe gemerkt, das ist Spam. Also auch, wie geht man mit Betrugsmaschen zum Beispiel um? Was kann ich tun, wenn ich gemobbt werde? Also gibt es da irgendwelche Anlaufstellen? Wie kann ich es melden? Aber auch so Sachen wie, warum werden solche Dinge ausgestrahlt? Wie geht der Algorithmus damit um? Wie kann ich mich privat stellen? Zum Beispiel, viele wissen gar nicht, was für Daten, also Datenschutz ist auch ein sehr großes Thema. Viele wissen gar nicht, was mit ihren Daten passiert im Netz, wie sie sich vor solchen Angriffen schützen können. Aber auch so simple Dinge, wie zum Beispiel ist, ich habe die Kunst genutzt, um mich irgendwie stark zu machen für ein Thema, was mir selber sehr am Herzen liegt. Und auch, wie man seine eigene Kreativität und seine eigenen Talente nutzen kann, um irgendwie seinen Beitrag zu leisten.
Du meintest ja schon, dass du viel von ja, deinen Gedanken und Gefühlen dann in dem Song auch umsetzen konntest. Aber wie bist du damit noch umgegangen? Was hast du im Alltag vielleicht gemacht, wenn du in so eine Situation gekommen bist, wo du diskriminiert wurdest?
Also die meisten Diskriminierungserfahrungen habe ich im sehr jungen Alter gemacht. Und ich glaube, wenn man jünger ist, dann sieht man die Welt durch eine andere Brille. Einfach. Also ich glaube, ich habe viele Dinge auch nicht wahrgenommen. Da wurden irgendwelche Sprüche gemacht, zum Beispiel, ich habe einmal gehört, ja, geh mal zurück ins Mittelmeer. Und ich habe mir darüber keine Gedanken gemacht, weil ich das nicht verstanden habe. Aber jetzt zum Beispiel so einfach ein paar Jahre später, wenn mir das jemand sagen würde, dann würde ich das ganz anders, würde mich das ganz anders treffen, weil ich einfach mich mit der Thematik mehr auseinandersetze und das auch, also ein anderes Verständnis dafür jetzt einfach habe. Aber mittlerweile nehme ich kein Blatt mehr vor den Mund. Es ist heute noch so, dass ich manchmal sehe, dass irgendjemand mich beleidigt in der U-Bahn und alle gucken einfach nur hin. Und ich denke mir dann immer so, hä, habt ihr das jetzt nicht gehört? So, obwohl das offensichtlich gewesen ist und das kaum zu überhören gewesen ist. Und das finde ich halt schade, dass die Leute halt immer versuchen, Sachen einfach nicht zu hören. So, sie hören sie offensichtlich oder sie sehen sie offensichtlich, aber sie versuchen, die Dinge einfach unterm Tisch zu kehren. Und das ist halt das Problem, glaube ich, was existiert aktuell. Mhm. Sondern wir müssen mehr aufstehen, wir müssen mehr versuchen, unser Mund aufzumachen, weil nur gemeinsam können wir es schaffen, natürlich auch dagegen anzukämpfen.
Was würdest du vielleicht jungen Menschen raten, die ähnliche Erfahrungen aktuell machen, wie du sie früher gemacht hast? Was sollen sie in der Situation tun?
Es ansprechen. Also ich rate niemanden, die Dinge mit sich selbst auszumachen. Das kann einen sehr zerstören. Und ich glaube, jeder hat irgendwie eine Person, sei es einen besten Freund oder sei es die Eltern oder eine andere nahestehende Person, dass man auf jeden Fall mit den Personen redet, das anspricht. Also es ist immer schöner, die Sachen einfach jemandem anzuvertrauen und sie von innen nach außen zu transportieren. In sozialen Medien auf jeden Fall die Tools nutzen, also Sachen melden, Beweise sichern, finde ich immer sehr wichtig, dass man zum Beispiel, wenn man dort beleidigt wird oder rassistisch diskriminierend angefeindet wird, dass man zum Beispiel die Sachen screenshottet, also so, dass man da auch selber Maßnahmen auf jeden Fall treffen kann für seinen eigenen Selbstschutz und genau.
Mhm. Gibt es denn ein Projekt oder eine Aktion, an der du aktuell arbeitest?
Ja. Ein sehr wichtiges Thema, was mir sehr am Herzen liegt. Und zwar, ich mache ja aktuell Medienkompetenz-Workshops und in Zukunft soll man mich auch für einen neuen Workshop buchen können. Und zwar, da geht es um Bedürfnisse und Kommunikation vor allem. Also wie man Bedürfnisse richtig kommuniziert, wie man auch in sich horchen kann, was fühle ich, was will ich eigentlich und wie man das quasi nach außen hin bringen kann. Weil ich glaube, Kommunikation in der Gesellschaft ist auch ein Thema, was, glaube ich, viele nicht gelernt haben. Also ja, wir können alle kommunizieren, jeder kann reden, jeder kann sprechen, aber die Art und Weise, wie wir kommunizieren, ist heute einfach, glaube ich, nicht die richtige Herangehensweise, habe ich das Gefühl. Und deswegen ist es für mich wichtig, einfach dieses Thema Bedürfnisse, weil ich es auch erst jetzt in meinen 20ern quasi lerne. So, ich habe, glaube ich, manchmal auch das Gefühl, dass ich nicht so weiß, was fühle ich eigentlich gerade oder was will ich eigentlich gerade. Und deswegen will ich diesen Workshop neu aufziehen. Das gibt es noch gar nicht so krass. Also klar, es gibt gewaltfreie Kommunikation und so weiter und so fort, aber das wird sehr wenig angewandt, auch in Grundschulen und so. Und ich glaube, wenn wir das mehr verstehen, zum Beispiel, okay, wenn jemand das und das zu mir sagt, werde ich traurig, dann kann ich damit lernen, besser umzugehen und dann kann ich auch Social Media, was ja an sich nur ein Tool ist, auch anders nutzen. Weil wenn ich dort zum Beispiel kommunizieren möchte und das aber auf eine Art und Weise kommuniziere, sodass ich niemanden angreife, verurteile, diskriminiere, oder sonst was, dann ist das ja auch schon wieder ein gewaltfreierer Ort und auch ein diskriminierungsfreierer Ort.
Ja, richtig cool.
Vielen, vielen lieben Dank für all die Ansichten, die du heute hier in unser Podcast reingebracht hast. Ich glaube, wir sind in so vielen Themen ausgeschwiffen, weil wir dann doch realisieren, die hängen irgendwie sehr miteinander zusammen, dass Toleranz, gegenseitige Achtung und Empathie bedarf. Das nehme ich auf jeden Fall von dir mit und genau, vielen, vielen lieben Dank.
Ich danke auch. Es war mir auf jeden Fall eine Freude, heute hier zu sein und ich freue mich auf die Folge.
Also die Geschichten von Calogero und Saif zeigen uns, wie mächtig persönliches Engagement sein kann und wie jeder von uns mit dem, was uns am Herzen liegt, wirklich etwas bewegen kann.
Ja, und es ist auch voll schön zu sehen, wie Musik und Bildung auch dafür genutzt werden können, um wichtige Botschaften zu verbreiten und auch Veränderungen anzustoßen. Und genau das macht auch Dinç Sadık, und zwar in seiner direkten Arbeit mit Jugendlichen.
Als Sozialpädagoge in der ambulanten Kinder- und Jugendhilfe von SOS Kinderdorf Hamburg begleitet er junge Menschen auf ihrem Weg in ein selbstständiges und vor allem verantwortungsvolles Leben. Seine Erfahrung ist besonders wertvoll auch für uns, weil er nicht nur unterstützt, sondern auch dabei hilft, wie junge Menschen sich für eine bessere, demokratischere Gesellschaft einsetzen können. Hallo Dinsch.
Moin, schön wieder hier zu sein.
Ja, schön, dass du wieder hier bei uns im Studio bist. Ja, du warst ja schon öfter bei uns im Podcast auch mit dabei, auch bei verschiedenen Folgen. Wenn du jetzt so die Geschichten von Seif und Calogero hörst, was macht es dann mit dir?
Ich muss sagen, als ich Seif und Calogero zugehört habe, hat es mich schon stark bewegt. Es hat mich auch an manchen Stellen ein bisschen retraumatisiert, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber ich bin umso froher zu sehen, mit was für einer Kraft und mit wie viel Engagement die jungen Menschen heutzutage daran gehen. Ich bin halt ein Kind der 90er. Ich weiß noch, wir haben das damals nicht so stark gemacht. Und ich bin umso froher, dass es so viele Menschen gibt, die ihre Reichweite nutzen, um aus dieser Gesellschaft eine bessere Gesellschaft zu machen.
Mhm. Auch wie viel Power da jetzt schon einfach in unserer Jugend so steckt und dass die Problematik schon sehen. Das ist bestimmt für dich auch einfach total cool zu hören, oder?
Großartig. Also ich hatte vor ein paar Jahren schon mit Fridays for Future angefangen, wo ich dachte, boah, das sind ein Haufen Teenager, die können fast ein ganzes Land lahmlegen, gehen freitags nicht zur Schule für eine bessere Zukunft. Und dann sehe ich jetzt unsere ganzen jungen Leute, die Musik machen, die sich in verschiedenen Institutionen engagieren und so laut und so stark sind. Weil ich bin meiner Meinung, junge Menschen können was von alten Leuten lernen, aber genauso gut können alte Leute was von jungen Leuten lernen.
Ja, auf jeden Fall. Wie wichtig ist das auch, also für unsere Gesellschaft an sich, aber auch vielleicht unter Jugendlichen, sich darüber auszutauschen, über solche Themen?
Ich glaube, für unsere Gesellschaft an sich ist es unglaublich wichtig, weil die jungen Leute bringen ja was mit. Die sind ja keine leeren Blätter, die auf die Welt kommen. Die haben ihre eigenen Wünsche, ihre eigenen Ziele, ihr eigenes Temperament. Und wenn eine Gesellschaft nicht auf ihre jungen Leute hört, dann wird sie sich auch nicht weiterentwickeln. Deswegen ist es so umso wichtig, beide Parteien zuzuhören und dass alle ihr Recht haben, irgendwie ihre Meinung äußern zu dürfen.
Dinsch, du arbeitest ja als Sozialpädagoge im Team, aber auch jeden Tag mit den Jugendlichen. Und in dieser Arbeit mit dem Team und mit den Jugendlichen ist frage ich mich, wie wichtig auch demokratische Werte in dieser Arbeit sind und wie du auch in dieser Arbeit jungen Menschen hilfst, ihre Rolle in einer demokratischen Gesellschaft zu verstehen und auch selbst aktiv zu werden.
Ja, wenn junge Leute zu mir kommen und sagen, sie haben was Rassistisches erlebt oder was Diskriminierendes, dann natürlich, ich höre den Menschen zu, ich versuche mit ihnen gemeinsam zu reflektieren, was ist da überhaupt genau passiert und wie können die Jugendlichen dem auch wieder begegnen. Aber ich bin ein ganz persönlicher Fan davon. Ich glaube nämlich, dass jede Diskriminierung, jeder Rassismus auf Vorurteilen beruht. Und deswegen arbeite ich ganz gern mit meinen Klientinnen auch darüber, über vorurteilsbehaftete Pädagogik. Also alle Menschen haben Vorurteile. Und wie können wir daran arbeiten, dass sie verschwinden? Wie können wir dagegen wirken? Und das würde ich ganz gerne gleich einfach erklären, ein bisschen Handwerkszeug für die Leute mitgeben. Und ja.
Ja, sehr gerne. Ich finde es auch cool, dass du sagst, so, ja, wir haben Vorurteile. Das ist irgendwie erlernt, das ist einfach da. Aber dass man trotzdem Wege hat, wie man versuchen kann, die eben zu reduzieren oder ganz ja, verschwinden zu lassen.
Ja, und darauf kommt es auch an. Ich arbeite nach dem Anti-Bias-Ansatz. Den haben Louis Derman Sparks in Amerika hat den erforscht. Wer sagt, ich lese nicht so gerne auf Englisch, es gibt auch Katja Grammelt, die hat auch sehr viel in Deutschland dazu geforscht, kann man viel lesen, aber das werde ich jetzt nicht genau erklären, das können die Leute selber nachgoogeln, nachlesen. Ich würde einfach nur gerne ganz einfach erzählen, worum es da geht. Und zwar gehen sie davon aus, alle Menschen haben Vorurteile. Die sind ja auch dafür da, dass wir nicht immer alles neu denken müssen. Die schützen uns ja auch. Also das können allgemein kann so viel leisten, aber dafür braucht es auch ungemein viel Energie, wie ausreichend Schlaf, ausreichend Trinken, ausreichend frische Luft, kriegen wir alle nicht hin. Deswegen sind wir alle manchmal ein bisschen faul, vor allem das Gehirn ist manchmal ein bisschen faul. Deswegen ruht es sich so ein bisschen auf dem aus, was es schon kennt. Auf einem Stuhl kann man sitzen, in einem Bett kann man schlafen, mit einem Auto kann man fahren. Macht alles Sinn, oder?
Mhm. Absolut.
Ja.
Aber wenn wir Menschen begegnen, steht uns das manchmal im Weg. So wie man kann ein Vorurteil haben, gegen welchen Schulabschluss die Person gegenüber von mir hat, welche Hautfarbe sie hat, welche sexuelle Orientierung sie hat, welche Sprache sie spricht, alles Mögliche. Alleine, wie sie geschminkt ist, ob sie geschminkt ist, nicht geschminkt. Also man kann gegen alles Vorurteile haben und sich gleich ein Bild im Kopf machen, wieso die Person so ist, wie sie ist. Aber wir könnten mit unseren Vorurteilen, die dann diskriminierende oder rassistische Aussagen mit beinhalten, Kindern wirklich die Seele auf Jahre rauben und junge Menschen ein bisschen auch zerstören, würde ich sagen. Also das ist halt die Gefahr dahinter. Aber wir Menschen sind diesen Vorurteilen nicht hoffnungslos ausgeliefert, denn wir können alle vorurteilsbewusst durchs Leben gehen. bewusst hinterfragen, wieso denke ich in manchen Situationen so, wie ich denke, und dann neue Wege finden, über bestimmte Sachen zu denken. So wie ich habe das Vorurteil, ich fahre nach Bayern. In Bayern sind viele Menschen eher konservativ. Ich weiß nicht, wie ich da ankomme. Dann komme ich nach Bayern. Ich glaube, ich war vorletztes Jahr das erste Mal hier in München und ich habe einfach so viele tolle, offene Menschen getroffen, dass ich dachte, oh, ich glaube, ich muss mein Bild vom Süden nochmal überdenken. Und das Ding an uns Menschen ist ja auch, wir wollen ja immer alle voll super von uns denken. Ne? Wir sind toll, wir sind stark, wir sind nicht rassistisch, wir legen kein diskriminierendes Verhalten an den Tag. Das wollen wir auch einfach nicht sehen. Das ist aber auch natürlich, weil wir kein negatives Selbstbild von uns haben.
Ja, also es geht praktisch darum, dass man so automatische Denkwege hat, sag ich mal, die sich automatisch auch anstellen und für die man praktisch keine Energie großartig aufwenden muss. Das ist der einfache Weg, so ein Motto. Und wir sollen praktisch versuchen, uns, also das zu erkennen, oh, jetzt stellt sich hier so ein automatischer Denkweg an, das ist aber eigentlich total vorurteilsbehaftet und geht gar nicht, vielleicht sogar diskriminierend. Und dann stoppen und umschalten in einen neuen Denkweg oder einfach mal die Situation auf sich zukommen lassen und dann danach einen neuen Denkweg schaffen. Wie du zum Beispiel sagst, danach, nach deinem Besuch hier in Bayern, hast du dir gedacht, nee, ist eigentlich ganz cool, hier sind voll offene Menschen, und dann einen ganz neuen Denkweg geschaffen, der nicht auf Vorurteilen basiert, sondern auf Erfahrungen und Gesprächen mit Personen.
Genau, weil Vorurteile sind doch evolutionär bedingt. So zum Beispiel, ich laufe die Straße entlang und ich denke mir so, ist der Typ da vorne mein Freund oder will der mich abziehen? Oder ich sehe Wasser und denke so, kann ich das jetzt trinken oder kriege ich da vorne den schlimmsten Durchfall meines Lebens? Mhm. Also es ist halt, mit der Zeit entwickeln sich einfach Vorurteile oder auch Dinge im Kopf, die man abspeichert, damit das Leben einfacher ist.
Die Frage ist, wie gehst du dann auch so einen Austausch wirklich mit deinem Kollegium oder mit den Kindern ein, wenn du merkst, da findest du jetzt sowas vor wie Ableismus oder Sexismus? Also wie stoßt man das auch an, ohne den Menschen auf den Schlips zu treten, aber trotzdem wertschätzend darüber zu reden? Also wie schaffst du das in deiner Arbeit?
Ich glaube, zum ersten Mal geht es um die Betroffenen. Also erstmal, fühlt die Person sich überhaupt gerade stark genug, gewisse Themen anzusprechen? Gibt es sichere Räume, um sowas anzusprechen? Und ich bin immer so, wir Migra-Kinder, also Menschen mit Migrationsgeschichte, wir sind kein wandelndes Lexikon. Also wir laufen nicht den ganzen Tag rum und klären Leute auf über, das wäre jetzt rassistisch, das wäre jetzt diskriminierend, jetzt hast du mich verletzt. Nee, das ist auch gar nicht unsere Aufgabe. Da muss man sich auch erstmal, glaube ich, ein gewisses Standing aufbauen und auch Worte finden, weil ich finde ganz oft, wenn man so ganz wütend ist oder traurig über etwas, dann ist man so wortkarg, kann man gar nicht beschreiben, was da gerade passiert, und dann verfällt man gleich in diese Wut rein und hasst einfach nur noch grundlos. Ich glaube, deswegen muss man für sich selber, also jetzt die betroffene Person, erstmal bisschen zur Seite nehmen, vielleicht eine Person des Vertrauens, sei es die Mutter, der Vater, der Bruder, die Schwester, der beste Freund, die beste Freundin, der Arzt, keine Ahnung. Im sicheren Raum reflektieren, also einmal zur Ruhe kommen, was ist passiert, wieso hat mich das so getriggert, warum hat mich das so verletzt, wie spreche ich das am besten an? Und dann würde ich mal sagen, dann gehst du ins Kollegium, dann gehst du in die Schule, dann gehst du, wo immer das auch passiert ist, schaffst einen sicheren Raum, also am besten nicht einen Raum, wo du jetzt alleine sitzt und drei Menschen, die weiß sind, gegenüber von dir sitzen, also wo du gleich wieder in so einer Position bist von, oh, ich habe gleich einen Kampf gegen drei Menschen. Nee, es sollte immer ein sicherer Raum geschaffen werden und dann einfach ansprechen. Weil je länger du wegläufst vor den schlimmen Sachen, die um dich herum passieren, desto gelähmter bist du mit der Zeit. Also ist jetzt ein einfaches Beispiel, aber wenn Freunde mich fragen, hey, Binsch, hast du Bock auf eine Hausparty mitzukommen, mit auf eine Studentenparty, mit auf eine Privatparty? Mein Herz klopft, mein Puls geht auf 180 und ich kriege jedes Mal, oh nee, gar keine Lust, wie soll ich jetzt Nein sagen? Weil, wieso? Gerade auf solchen Veranstaltungen ist mir halt in der Vergangenheit immer wieder passiert, hey, wer bist du, wo kommst du her? Fängt ja schon gut an, aber ich glaube, auf einer Party war es mal, da hat der Gastgeber kam direkt auf mich zu, als ich in diese Wohnung kam. Bist du ein Wirtschaftsflüchtling oder ein Kriegsflüchtling? Und ich dachte mir so, lol, ist das jetzt die erste Frage, die man mir stellt? Und dann bin ich halt auch jahrelang solchen Veranstaltungen aus dem Weg gegangen, bin jahrelang rassistischen, diskriminierenden Menschen einfach aus dem Weg gegangen, aber dadurch habe ich ja mein eigenes Leben auch ein bisschen verbaut. Ich habe mir die Welt ein bisschen kleiner gemacht. Klar, ich habe mich sicherer und wohler gefühlt, aber ich glaube, hätte ich früher verstanden, mit solchen Situationen umzugehen, hätte ich nicht so viel zu Hause Zeit mit der Playstation verbracht.
Ja. Ja, ich meine, man lernt ja auch dazu, wie man eben mit solchen Situationen umgeht. Und das machst du ja auch in deiner Arbeit, eben denen zu zeigen, Kindern und Jugendlichen, wie sie damit umgehen können. Und ich finde es immer noch, also ich bin immer total baff, wenn ich solche Storys dann höre, weil das für mich so fern ist. Also wie kommt man denn auf solche Aussagen? Warum, wie kommt man denn auf solche Fragen bitte? Das ist so...
Das ist eine sehr gute Frage.
Unfassbar, wirklich.
Aber ich denke aber auch, dass viele Menschen Benachteiligungen in ihrem Leben erlebt haben. Sei es jetzt, ob du weiblich gelesene Person bist, sei es jetzt, ob du homosexuell bist, sei es, ob du ein Mensch mit Handicap bist. Ich denke, was nur dazu kommt, wenn du eine Migrationsgeschichte hast, ist es dann so eine Art doppelte Benachteiligung ist. Ich glaube, dass Frauen es in unserer Gesellschaft allgemein schwieriger haben. Aber ich glaube auch fest daran, dass Frauen mit Migrationsgeschichte es dann noch ein Top schwieriger haben. Und ich glaube auch, dass Frauen mit Migrationsgeschichte und einem körperlichen Behinderung, Handicap, es dann dreifach so schwierig haben.
Mhm. Absolut. Also ich glaube, dass es da so eine Art auch Intersektion gibt. Und ich glaube, das ist ja so das Federführende, was ja auch zu dieser stärkeren Benachteiligung, Bevorurteilung und so weiter eben auch beiträgt. Das macht, das leuchtet auf jeden Fall ein. Genau.
Ja, und was ich auch total schön finde bei dir ist, dass du zeigst, alleine durch dieses einen Raum schaffen und dann zuhören und darüber sprechen, was hat das eigentlich mit dir gemacht und wie würdest du eigentlich gerne reagieren wollen, einfach darüber reflektieren, über solche diskriminierenden Situationen, dass das schon auch ganz schön viel bewirken kann in unserer Gesellschaft oder in den einzelnen Köpfen von Kindern und Jugendlichen, dass sie sich nicht mehr so alleine fühlen und nicht mehr so hilflos der Situation irgendwie ausgesetzt sind. Und deshalb die Frage auch, was würdest du anderen Menschen oder auch jungen Menschen eben raten, wie sie mehr die demokratischen Werte und Engagement gegen Diskriminierung in ihren Alltag einbauen können?
Das klingt jetzt etwas pathetisch, aber ich sage immer ganz gerne den jungen Leuten oder auch den Erwachsenen, auch den Eltern. Ich hatte vor kurzem einen Familienvater mit Refugee-Hintergrund, ist erst seit ein paar Jahren in Deutschland und spricht halt sehr schlecht Deutsch, sagte zu mir, gerade in der U-Bahn hat jemand das und das zu mir gesagt, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Und dann versuche ich mal ganz pathetisch den Leuten zu sagen, so, klar, du musst dich in dem Moment nicht wehren, du musst den Person nicht sagen, sie war jetzt rassistisch oder du fühlst dich verletzt, musst du nicht. Du kannst auch erstmal dich zur Seite nehmen, zur Ruhe kommen und das in ein, zwei Tagen ansprechen, aber sprich es auf jeden Fall an, das ist nichts etwas, was du mit dir selber ausmachen musst. Das ist etwas, was unsere Gesellschaft mit sich ausmachen muss. Mhm. Und ich sage immer ganz gerne so zu den Leuten, wenn die total traurig sind, Liebe und Respekt ist etwas, was nicht weniger wird, wenn man es teilt, sondern umso mehr. Und ich denke, wenn wir unseren Mitmenschen einfach mit Liebe und Respekt und Anerkennung begegnen, dann kriegen wir das auch zurück. Aber ich glaube, wir sollten einfach beim Menschen selber gucken und wie der sozialisiert ist. Es ist, weil Herkunft ist keine Entschuldigung für etwas und auch kein Grund, um etwas zu tun. Ich glaube, der Mensch an sich muss immer in die Verantwortung gezogen werden.
Dinge, was macht es mit einem jungen Menschen, wenn er diskriminiert wird?
Das ist eine sehr gute Frage, eine sehr schwierige Frage und ich wünschte, ich hätte darauf eine ganz einfache Antwort. Habe ich aber nicht. Ich habe eigene Erfahrungen und Erfahrungen von jungen Menschen, mit denen ich zusammenarbeite und daraus kann ich berichten. Ich würde sagen, vor allem in erster Linie lähmt sie. Sie lähmt ein, weil Gefühle hochkommen, die man sich nicht erklären kann. Jugendliche, vor allem junge Menschen, brauchen lange Zeit, um zu verstehen, dass andere Menschen sie nicht mögen, weil sie einen anderen Namen haben, weil sie eine andere Haarfarbe haben, weil sie eine andere Kultur haben, andere Musik hören. Die brauchen lange, um zu verstehen, dass es so bloßen Hass überhaupt gibt auf der Welt. Und damit sie nicht in diesen gelähmten Zustand kommen, beziehungsweise nicht so lange sich aus der Gesellschaft rausziehen, weil was ganz oft auch passiert, man zieht sich raus, man trifft sich mit Leuten mit ähnlichem Background, mit ähnlichen Herausforderungen. Daraus können auch Parallelgesellschaften entstehen. Das ist Fakt. Und deswegen, junge Menschen sollten ins Gespräch gehen, mit ihren Liebsten darüber reden. Wenn sie es mit ihren Liebsten nicht machen können, weil sie Angst haben, dass sie die auch retraumatisieren, können die sich Hilfe suchen. Es gibt ganz viele ganz tolle Antidiskriminierungsstellen. Unsere beiden Vorredner haben uns auch schon ganz tolle Sachen vorgestellt. Und ich glaube, es gibt einfach mittlerweile so viele tolle Optionen, wo junge Menschen sich hinwenden können. Und das sollten sie auch nutzen, weil eine Patentlösung gibt es dafür nicht. Bleibt stark, arbeitet an euch, arbeitet an der Gesellschaft und zusammen schaffen wir das.
Ja, also ich muss sagen, also auch durch die vielen Beispiele, die du heute gegeben hast und ja, einfach auch grundlegende Sätze, wie du die jetzt hier rausgehauen hast. Die haben mich so zum Nachdenken auch gebracht und ich freue mich auch darauf, die Podcast-Folge hier jetzt nochmal dann anzuhören einfach und mir das nochmal einfach so vor Augen zu führen und darüber zu reflektieren, über diese Sätze, darüber nachzudenken, weil du das wirklich schön rübergebracht hast, was wichtig ist in unserer Gesellschaft, wie wir alle gemeinsam harmonievoll miteinander leben können, sodass alle sich respektiert fühlen. Also danke, dass du hier warst und das mit uns geteilt hast.
Ja, und dann vielen Dank nochmal, dass ich hier sein durfte. Und was ich ganz gerne nochmal zum Abschluss sagen würde, wäre ein Zitat, das unser Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier von Maya Angelou, einer großartigen Schriftstellerin aus Amerika, genutzt hat vor kurzer Zeit. Gerade in unserer heutigen Zeit reicht es einfach nicht aus, kein Rassist zu sein, sondern ein Antirassist, Antirassistin zu sein. Gerade auch SOS Kinderdorf bringt uns die Möglichkeit, wirklich in den Dialog zu kommen. Gerade auch diesen Podcast finde ich super. Wir versuchen auch in Hamburg, die Menschen gerade mit Migrationsgeschichte auch als ganzheitlich zu sehen. Wirklich, wo kommen sie her, was bringen sie mit? Und wir versuchen auch ständig im Dialog zu sein. Und das finde ich super.
Wow, was für eine Folge, oder, Jeremias?
Definitiv.
Ich bin noch total baff irgendwie. Das war ganz schön viel Input, muss ich sagen. Aber ich finde es wirklich immer wieder so schön zu hören, wie viel Power und positive Energie unsere Gäste in die Welt bringen. Von Kallis Musik, die zum Nachdenken anregt, über Seifs Einsatz, um an Schulen ein stärkeres Gemeinschaftsgefühl und ein besseres soziales Miteinander zu fördern und natürlich Dinschs unermüdlicher Arbeit mit Jugendlichen. Es gibt echt so viele Möglichkeiten, wie man irgendwie einen positiven Einfluss nehmen kann, oder?
Definitiv. Und das Tolle daran ist ja, dass jeder von uns einen Teil dazu beitragen kann. Und es geht ja auch nicht darum, großes Aufsehen zu erregen oder ganz alleine die Welt zu retten. Es geht darum, im Kleinen anzufangen und sich für das einzusetzen, was wichtig ist, damit Respekt, Gleichheit und Zusammenhalt entsteht und auch weiter in der Zukunft da ist.
Und um euch zu motivieren, auch euren Teil beizutragen, haben wir wie immer unsere SOS Lifehacks am Start und geben euch Tipps an die Hand, wie ihr in eurem Alltag demokratische Werte stärken könnt. Erstmal, nutze deine Kreativität. Kalotschere zeigt uns, dass Kunst ein starkes Mittel sein kann, um für demokratische Werte einzustehen und eine positive Veränderung anzustoßen. Egal ob durch Musik oder Schreiben oder Malen, teile deine Ideen und Visionen.
Gestalte ein faires Miteinander. Seifs Arbeit erinnert uns daran, wie essentiell ein respektvolles Umfeld ist. Engagiere dich für Projekte oder Initiativen, die Vielfalt und Gleichberechtigung an deiner Schule oder in deiner Community fördern.
Unterstütze und inspiriere andere. Dinschs Rolle zeigt, wie wertvoll es auch ist, ein offenes Ohr zu haben und anderen zu helfen, ihre eigene Stimme zu finden. Sei jemand, der andere unterstützt und ermutigt, sich für ihre Rechte und die der Gemeinschaft einzusetzen.
Tritt Rassismus entgegen. Setze dich aktiv gegen Diskriminierung ein und fördere ein Umfeld, in dem jeder Mensch gleichwertig ist. Bildung und offene Gespräche sind Schlüssel, um Vorurteile abzubauen und Verständnis zu fördern.
Und zu guter Letzt, lebe die Demokratie. Erinnere dich daran, dass demokratische Werte im Alltag schon beginnen. Durch respektvolles Zuhören, faire Diskussionen und die Bereitschaft, unterschiedliche Perspektiven zu verstehen, stärkst du die Grundlagen unserer Gesellschaft.
Wie ihr seht, es gibt nicht nur Wege, über demokratische Werte einfach so zu sprechen, sondern auch selbst aktiv zu werden und damit vor allem mit seinen Stärken einen wesentlichen Unterschied zu machen. Und wir haben euch auch in die Shownotes ein paar Anlaufstellen und Hilfsangebote gepackt.
An dieser Stelle noch ein Hinweis in eigener Sache. Wir sind für den Deutschen Podcastpreis nominiert und brauchen jetzt unbedingt eure Unterstützung. Ihr könnt nämlich mit uns zusammen den Publikumspreis gewinnen in der Kategorie Bester Ratgeber. Also ganz wichtig, ihr müsst abstimmen für uns und das geht auch ganz einfach auf deutscher-podcastpreis.de. Den Link haben wir euch auch in die Shownotes gepackt.
Danke, dass ihr heute dabei wart und euch mit uns für eine bessere und gerechtere Welt einsetzt.
Ja, und wir freuen uns schon auf euch beim nächsten Mal beim Ich und Wir Jugendpodcast von SOS Kinderdorf. Und bis dahin, pass auf dich auf, denn du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben.